So, Essen, Trinken, Reden, mein Podcast, und ich freue mich sehr, dass ich dich heute besuchen darf hier in Wien. Lieber Günther Leiner, hallo.
Hallo, Christina.
Wir sind hier im 16. Stock mit einem wahnsinnigen Ausblick über Wien mit Sonnenschein.
Ja, Wahnsinn.
Finde ich super. Und du bist jetzt ausnahmsweise mal wieder in Wien, weil du bist eigentlich Oberösterreicher, gell?
Ich bin ja Linzer.
Ja,
also ich bin ja. Linz-Wien ist ungefähr, also da fahre ich mit dem Zug 1 Stunde, 16. Ich glaube, du fährst vom 23. Bezirk zum 10. fast, glaube ich, länger als wie von Linz.
Ja, wenn der Stau ist, hast du recht.
Genau.
Ja. Genau. Und Günther, du bist ja ein vielseitiger Mensch. Du bist ja Kabarettist und Schauspieler und Autor. Aber du hast ja auch ein Vorleben vor dieser Karriere. Du warst ja ein Tischler.
Ja, genau.
Und auch ein Pastoralassistent. Ja.
Und ein Religionslehrer.
Und ein Religionslehrer.
Das ist Wahnsinn.
Sehr arg eigentlich. Wenn man dich so kennt, würde man das ja gar nicht vermuten eigentlich. Ist auch gemein, gell?
Naja, stimmt. Aber man vermutet immer das am wenigsten, was man glaubt, dass was ist, das ja. ist. Nein, aber jetzt ist ja insofern, denke ich mir manchmal sogar, jetzt in Zeiten wie diesen war es gar nicht so schlecht, wenn man viel Beruf hat. Vielleicht kann man das auch wieder mal, oder vielleicht muss man auch wieder zurückgehen in den Beruf. Aber ich glaube, ich bleib Kabarettist.
Das
ist besser für alle.
Das könntest du wunderbar verpacken. Du könntest ja auf der Bühne auch irgendwelche religiösen Botschaften vielleicht vermitteln, wäre eine Möglichkeit.
Haben wir mal gemacht.
Ja.
Ein Kirchenkabarett hat das.
Okay.
War das. Ich bin der Weinstock,
aha,
ihr seid die Flaschen.
Ja.
Das war mal, aber sonst.
Schwierig, gell?
Ja, nein, es ist schwierig. Ich bleibe lieber beim Alltag und bei den Leuten. Und,
mhm.
Ja.
Wie lange liegt es zurück, dass du tatsächlich Religionslehrer warst?
Das ist ungefähr jetzt aus. Ich habe mit 1998 aufgehört, das heißt 22 Jahre.
Mhm.
Dann bin ich mit meinem Sohn in Karenz gegangen, ein Jahr. Damals war das ziemlich pop, also sehr, sehr selten, aber da hat das angefangen, dass Vetter an Karenz gingen.
Mhm, ja.
Und dann bin ich im März 99 habe ich dann entschieden, dass ich also nicht mehr in die Schule gehe, sondern dass ich Kabarettist ganz mache.
Mhm.
Also ich nenne es eher Komiker. Also ich habe verschiedene Programme dann gemacht, eben mit verschiedenen Partner und auch, ich habe schon ein Gierprogramm auch,
ja,
wo ich mich wirklich richtig bewegen muss,
mhm,
was man auch nicht glaubt, wenn man mich kennt, wie ich ausschaue. Also viele glauben oft, wenn sie mich von was gibt es Neues kennen, da sitzt man ja nur, ja, und wenn man dann einmal, wenn ich bei einer Firmenfeier spiele, ist es oft lustig, weil da stehe ich nicht nur, sondern da bewege ich mich auch durch Jonglieren und Reden gleichzeitig und sind sehr verblüfft, ja.
Eigentlich bist du ja dann. Ja, es ist ja witzig, weil Multitasking, sagt mir, gibt's nicht, aber du bist ja da der totale Widerspruch dazu. Du bist ja dann multitaskingfähig, weil jonglieren und reden.
Und reden, ja.
Ist ja eigentlich schon Multitasking. Das wird jetzt viele vielleicht
ja,
wundern, ja.
Schau, ja. Also,
ist ja unglaublich, ja.
Wobei das schon viel Training auch ist, ja. Also,
ja,
das ist natürlich sehr viel trainiert und sehr viel probt und.
Mhm.
Also beim Fernsehen bin ich oft auch Multitasking, kann man zum Beispiel Fußballspiel anschauen und gleichzeitig Bier trinken. Also
das ist wirklich Multitasking.
Der Wahnsinn,
das
oder?
Das muss man schon wirklich üben. Ja.
Das muss man auch üben. Ja.
Genau. Wenn es dich zurückgehen ist, dann diese Religionsunterrichtsphase. Wie hast du das damals wahrgenommen, die Jugend, die Kinder, dem Thema gegenüber? War das so, dass die da wirklich eher so diese Stunde genutzt haben, als okay, super entspannt und da muss man nichts tun, oder hast du die schon fangen können ein bisschen?
Naja, dadurch, dass ich in der Berufsschule war, ich war in der Berufsschule Religionslehrer, also
ja,
habe ich ein Alter gehabt zwischen 15 und 18, wo natürlich schon eine gewisse Ernsthaftigkeit da war,
mhm,
also von die Schüler her und von den Jugendlichen. Und ich war ja, ich meine, im Prinzip habe ich da nicht jetzt Themen wie, also wir haben jetzt nicht die 10 Gebote durchgemacht oder
mhm,
das Vaterunser oder das Gegrüßte Seist du Maria gelernt, sondern wir haben über das Leben geredet,
mhm,
ja, über verschiedenste Themen, die sich gerade beschäftigen. Da habe ich am Anfang einmal so einen Themenkatalog,
mhm,
da dürfen wir das angreizen und dann haben wir das im Laufe des Jahres gemacht und manchmal haben wir sich Filme dazu angeschaut, also Videos,
mhm,
und das ist halt dann schon, die sind halt ganz anders, wie soll man sagen, auch dadurch, dass die zum Beispiel schon Geld verdienen, dass die schon, also das ist ein ganz anderer Ernst.
Stehen schon im Leben.
Ja,
anders.
Genau.
Das ja.
Ist, es ist, die sind im Leben, die sind, und das war dann schon so viel durch Beziehung. Also das war so, also die Leute, die sich angemeldet haben, dass die anmelden müssen,
mhm,
Religion, war Freigegenstand.
Mhm. Ah, okay.
Die habe ich halt dann irgendwie, so da geht es ein bisschen, mag man mich oder mag man den Lehrer oder mag man nicht.
Ja.
Oder sind die Freistunden, also in Religionsstunden, Randstunden? Habe ich eine Stunde früh aus oder nicht? Habe
ja,
ich zwei Stunden Mittagspause?
Ja.
Also solche Sachen. Und dann schaue ich immer, Aber im Prinzip habe ich mich, also ich muss ehrlich sagen, war das mit den Lehrlingen war eine lässige Zeit, weil ich, also ich habe die Betriebsschlosser gehabt, 4 Jahre lang, und die waren wirklich, also die waren einfach direkt, ganz gerade, die haben nicht umeinander angeredet, die haben, wenn es was beschäftigt hat oder wenn es irgendwas gegeben hat, das hat man sofort gemerkt, oder die sind sofort
die haben das genutzt sozusagen, auch dieses Gespräch mit dir führen zu können und aufzuarbeiten. Wäre eigentlich auch so heutzutage ganz wichtig, dass man, oder immer mehr wichtig, dass man diesen Religionsunterricht, man nennt den ja auch schon Ethikunterricht, glaube ich,
ist was anderes, aber im Prinzip ist dasselbe.
Also dass man das wirklich drinnen lässt im Unterricht.
Ich glaube, das ist total notwendig. Also, dass Jugendliche auch mit Erwachsenen sich auch reiben können. Also ich war ein Reibbaum auch. Ja. Manche Sachen haben sie mir dann erzählt von daheim, zum Beispiel, was mit den Eltern gerade für einen Konflikt haben, ja. Was ich dazu sage als Erwachsener. Ja. Ja, und das ist schon spannend. Also es war natürlich jetzt nur spannender, weil ich selber Kinder habe oder selber große Kinder, erwachsene Kinder schon habe. Ja. Weil da kannst du dann auch selber ein bisschen erzählen, wie es aus deiner Situation oder da gibt es ja immer wieder Konflikte. Ja. Und natürlich. Das war damals, ich habe es recht spannend gefunden. Aber ich habe jetzt schon parallel auch immer wieder zum Kabarett spielen angefangen. Also das waren zwei Welten. Ja. Das eine hat um 8 in der Früh angefangen, die Schule, und das Kabarett hat um 8 auf Nacht angefangen. Ja. Und irgendwann geht sich das einfach nicht mehr aus. Ja. Also das ist halt dann.
Aber Religion ist auch sehr viel Tradition, und gerade auch als Pastoralassistent, da gibt es viele Rituale in der Kirche und so weiter. Das ist ja auch das, was dann deine Aufgabe war, diese Rituale wahrscheinlich auch vorzubereiten und auch umzusetzen. Ist Tradition für dich in anderen Bereichen immer noch ein Thema? Bist du ein sehr traditioneller Mensch?
Eigentlich schon, ja. Also wenn ich mag das, also wenn ich Tradition im Sinne von, wenn ich mal was mache oder gemacht habe, dann halte ich das oft sehr bei. Also dann, oder auch zum Beispiel bei Ärzten, wenn ich mal einen Zahnarzt habe, der mir taugt, dann bin ich auch bis zum Schluss.
Bleibst dem treu.
Treu, ja. Also treu im Sinne der Tradition bleibe ich auch, oder Steuerberater oder.
Du wechselst nicht schnell.
Nein, überhaupt nicht. Also ich mag das, wenn ich gewohnte Abläufe habe. Mhm. Ja. Oder jetzt zum Beispiel beim Covid-Test, ich habe schon 6 machen müssen. Da habe ich dann wirklich schon, wo ich immer ganz gern, wenn ich auch wirklich dieselbe Testmethode habe, also durch die Nasen, nicht durch den Mund.
Die Routine sozusagen, das ist wichtig.
Ja, genau.
Tradition ist in vielen Bereichen immer ein Thema, in der Kirche sowieso, im Alltag auch. Lebst du das auch deinen Kindern dann dadurch vor? Schaust du auch darauf, dass da Traditionen bewahrt werden, wie zum Beispiel jetzt ist, wie sind wir kurz vor Martini-Gansl, solche Dinge, und auch Weihnachten, dieser Weihnachtsbraten oder dieses Zeremoniell zu Weihnachten. Ist dir das wichtig, auch das vorzuleben?
Witzigerweise, zu Weihnachten habe ich die Tradition von meinen Eltern übernommen. Gibt es bei uns immer, also da koche ich immer, das ist, ich koche unter dem Jahr öfters, aber in dem Fall bei uns immer mein Vater kocht, der aber sonst nie kocht hat, nur zu Weihnachten. Ja. Und jetzt koche ich auch und mache da immer so ein Gericht. Also wir machen eigentlich immer die Schweinsmedaillons mit einem Lungenbraten. Nein, weiß ich gar nicht, ob das Schwein ist. Nein, weiß ich, ein Lungenbraten auf jeden Fall. Und ist aber insofern jetzt durchbrochen, da meine Tochter Vegetarierin ist und sie ihre eigene Sache jetzt macht. Ja. Also das ist jetzt, aber die Tradition ist so, dass wir einfach beieinander sind an dem Abend, miteinander essen, miteinander feiern. Und hat natürlich auch, mein Heuer weiß ich nicht, weil der Sohn ja schon bei der Freundin wohnt, aber es hat ja dadurch
Es verändert sich was.
Ja.
Und das ist aber für dich nicht vielleicht sofort in Ordnung, aber du passt dich an, du bist dann doch so flexibel, weil es geht ja da auch um die Kinder.
Genau.
Ja. Aber dann bist du schon bereit, Tradition auch ein bisschen zumindest zu verändern, weil wenn dann nicht alle dasselbe essen, was du dann zubereitest, das macht ja kurzfristig einmal ein Umdenken mit dir, aber langfristig ist es für dich komplett in Ordnung.
Nein, total. Also die müssen ihr eigenes Leben leben.
Genau.
Und die Tradition betrifft halt, ich meine, es ist auch bei mir, ich bin zum Beispiel auch, ich bin auch in einem Hotel, ja. Aber wenn ich probiere dann manchmal schon andere Hotels einfach aus, ja. Aber ich komme dann immer wieder ganz gern zurück zu dem, wo ich mir denke, eigentlich taugt es mir da. Ja. Und das ist was.
Die Welt ist ja gerade jetzt sehr unbeständig, es ist ja alles sehr durcheinander und nicht so, wie wir es gewohnt sind. Dein Job jetzt, wie du ihn jetzt lebst, ist auch gerade aktuell nicht sehr beständig, aber sonst hast du natürlich in diesem Künstlerdasein sicher deine Beständigkeit schon gefunden. Aber liefern dir da diese traditionellen Dinge eben auch diese gewisse Sicherheit? Die hilft dir da auch einfach so im allgemeinen Alltag, so dieses traditionelle Denken, ist das so ein Sicherheitsrahmen, der dir da hilft?
Ja, gute Frage. Ich glaube schon in gewisser Weise. Also in gewisser Weise hilft mir die Tradition oder sagen wir so Rituale, ja, die ich habe. Ja. Helfen mir schon immer, dass ich eine Tagesstruktur, also jetzt muss ich mir ja selber die Tagesstruktur schaffen, ja. Und du musst ja wirklich schauen, dass das dass nicht, wie soll ich sagen, dass du nicht ansagst, ja, dass nicht, also man muss ja trotzdem, muss jeden Tag aufstehen und schauen,
genau,
dass man
tun bleiben.
Genau, ja. Dass man was tut. Und in meinem Fall ist halt jetzt, also ich fange jetzt wieder ab nächste Woche, die Woche habe ich noch zwei Fernsehgeschichten gehabt, ja. Und eine andere Geschichte noch, und ab nächste Woche fange ich wieder das Schreiben an, ja. Also vom Soloprogramm möchte ich weiterschreiben, und da tue ich mir wirklich, da mache ich mir eigentlich fast ein bisschen Bürozeiten, ja. Also ja. Von, weiß ich, 10 bis 1, so wie der Türmatt hat das einmal gemacht, und von 3 bis 6 oder 7.
Also das ist vernünftig, würde ich sagen.
Also
ja,
das müsst, ja. Und das in gewisser Weise, also Tradition, das sind Rituale oder so Gewohnheiten, die man hat, ja, und die muss man sich bewusst machen und helfen. Ja. Ja, spazieren gehen zum Beispiel ist, haben wir im Lockdown, bin ich wirklich sehr viel spazieren gegangen, das haben wir leider noch dürfen.
Leider muss noch nein, dürfen.
Oder jetzt auch noch. Also ich glaube, jetzt habe ich nächste Woche, und witzigerweise auch beim Essen war das, im Lockdown zum Beispiel, haben wir viel regelmäßiger und auch viel bewusster, bewusst
Mahlzeiten zugeführt.
Genau, ja, und auch wenn man selber kocht, ja, genau. man geht nicht irgendwo essen, schnell mal isst einmal zwischendurch irgendeinen Schmarrn, sondern man kocht sich bewusst, schaut man, was macht man morgen. Es war total schön eigentlich. Ja. Also ich habe es genossen eigentlich, aber es ist halt dann jetzt wieder, ja, es wird halt dann irgendwann einmal zart, weil man einfach nicht weiß, wenn es wieder
ganz normal wird. Jetzt, ja.
Genau.
Noch ganz kurz, was mich noch interessiert oder was du dazu sagst. Viele brauchen gerade in der jetzigen Zeit irgendwie so doch irgendeinen Glauben an etwas Gutes, und da hat halt früher die Kirche vielleicht für viele eine große Rolle gespielt. Mittlerweile habe ich so den Eindruck, dass man sich ein bisschen dafür geniert, wenn man noch an so etwas glaubt wie die Kirche oder was sich da drinnen halt abspielt.
Ja.
Dieser normale Glaube, was man so gelehrt bekommt, wenn man römisch-katholisch erzogen wird. Das ist etwas, was in schweren Zeiten schon immer der Bevölkerung in vielen Bereichen der Welt geholfen hat, der Glaube an eine Religion.
Ja, ja.
Hast du auch den Eindruck, dass die Leute sich gar nicht mehr offen dazu stehen, trauen, an etwas zu glauben wie Kirche oder andere Religionen?
Also teils. In meiner Generation, ich kenne Leute, denen gibt der Glaube ist nicht viel. Ein guter Freund von mir, den ich von früher kenne, vom Ministerium, vom Theologiestudium, die auch teilweise in der Kirche arbeiten, und denen wirklich der Glaube ist nicht viel Kraft gibt. Und dann kenne ich natürlich, also ich sage mal, die Generation, so wie meine Kinder sind, die Jugendlichen, suchen sie die Kraft woanders, ja, im Sport, in, weiß ich nicht, beim Fortgehen, weil das geht jetzt momentan auch nicht, ja. Aber so in anderen Freizeiteinrichtungen, ja. Und ich finde es gut, wenn man das hat, wenn man das zum Beispiel, und dann das wirklich eine Kraft gibt, ja, denke ich mal, ist das, hat das,
es ist legitim, jeder soll es an
absolut.
Das glauben, was
nein, unbedingt. Also ich denke mir auch, es ist, und egal welcher Glaube, und also für mich ist das wirklich, da bin ich da. Und bei mir ist aber schon eher so, was mir extrem hilft oder was mir eigentlich Kraft gibt, sage ich mal, ist jetzt immer mehr der Humor. Also ich glaube, du musst einfach über gewisse Sachen muss man sich lustig machen, muss man drüber lachen. Man darf es nicht lächerlich machen, das heißt nicht, man darf es jetzt nicht abspülen, dass es eh nichts ist, aber dadurch, dass ich es mir anschaue, was ist das jetzt genau, und tue das dann irgendwie verdichten oder überhöhen, ja, nehme ich das eigentlich sehr ernst, ja, und da muss ich dann, finde ich zum Beispiel so Podcasts wie deiner oder auch zum Beispiel, da gibt es den von Nirvarane, Eckel und Sasam, die einmal in der Woche sich zusammensetzen und über das reden, und das finde ich irrsinnig spannend.
Genau,
und,
über dramatische Geschichten, überspitzt humorvoll, das nimmt den Druck ein bisschen und man kann anders hinschauen.
Absolut,
ich glaub, dass es gibt
viele Leute, die sagen da zum Beispiel, ne, dazu ist man verharmlos und regt sich mehr auf.
Ja.
Warum regt sich ihr Kabarettist nicht auf, dass jetzt ein Lockdown wieder ist? Ja?
Es regt sich eher andere genug.
Und vor allem die Frage ist, wo haue ich meine Energie ein? Ja?
Ja.
Meine Energie, wenn ich mich da ständig jetzt aufrege, dass ich kann eh nichts ändern, auch wenn ich mich aufrege. Ja? Und ich meine, es gibt schon Sachen, wo ich mich aufrege, wo ich mir denke, da muss man was ändern, da kann ich was ändern.
Klar.
Aber da ist die Frage, was will man ändern, dass jetzt die Leute wieder ausgegangen und wieder dass es wieder mehr wird, ja, und dann, das kannst du auch nicht verantworten, ja. Also es ist...
Nein, ich glaube, der Humor nimmt die Hysterie vielleicht auch ein bisschen und das hilft und es ist auch ein schöner Zeitvertreib, wenn man da so drei Kabarettisten dabei zuhört, wie sie darüber einen Schmäh führen, wie schwierig die Zeit ist, ja.
Genau. Und ich war einmal selber dabei und als Gast eingeladen und das war wirklich, also die eine Stunde da, wenn es dann so über Skype, ja, was halt, ja, geht
nicht
leider nicht anders. Aber es ist auch, und auch andere Podcasts, also ich finde das oft, und ich finde auch schön oder interessant, wie dann Leute, und nämlich auch ich, kreativ geworden sind, zu irgendwie andere Wege zu Transportmittel zu finden, ja, den vom Humor. Also nicht nur die Bühne, nicht nur Schreiben, Satire oder was, sondern auch zum Beispiel über Videos, ich habe da so Kurzvideos gemacht, ich habe...
Wo findet man die, wenn man die jetzt, wenn man dich jetzt hört, wo kann man da nachschauen?
Ja, auf YouTube und also mein Kanal, Leiner Günther, über einen eigenen YouTube-Kanal und da kann man das schauen.
Ja. Da kann man sich alle Videos, die du gemacht hast, nochmal anschauen.
Genau, ja.
Ja, das ist, Humor ist einfach wichtig. Man hört auch, dass sehr viele Comedians, auch sehr berühmte Komiker, die schon teilweise verstorben sind, auch wie Robbie Williams, auch die sehr auf der humorvollen, lustigen Seite waren, unter Depressionen gelitten haben. Ist es so, dass man, wenn man die Welt versucht, satirisch oder lustiger zu betrachten, dass man da einen anderen Blick hat und dass da manchmal eine Schwere über einen hereinbricht? Siehst du das auch so, weil man sehr anders reflektiert, die Geschehnisse, um es auch humorvoll dann rüberbringen zu können? Kennst du das von dir auch? So
eher nicht. Also ich bin eher, also ich bin wahrscheinlich auch vom genetisch aus her
ein Frohgemüt.
Da habe ich, ich sage immer, ich habe Glück gehabt, dass ich ein Glück gehabt habe. Also das ist, oder es war, ich habe wirklich, meine Eltern waren eigentlich, oder mein Vater und meine Mutter, waren beide ist nicht positiv. Ja. Und auch denen ist zum Beispiel, also die haben nicht viel verdient, waren Arbeiter und die haben wirklich immer Geld, Sorgen gehabt und trotzdem hat man immer das Gefühl gehabt, immer optimistisch und immer positiv.
Ja.
Und das war eigentlich was, also was mir auch in die Wiege gelegt worden ist und was Schönes. Und, aber ich merke schon manchmal, wenn ich mich natürlich beschäftigst du mit Themen, die mit Lebensraum und die oft nicht funktionieren oder die oder die man halt auch dann irgendwie über die man dann redet, ja, und das ist dann schon, das kann dann schon abziehen, ja. Aber genau das ist eben dann die Mischung aus dem Humor, Satire, ja, dass man das eben versucht auf eine andere Ebene zu heben. Ja. Und das hat irgendwie, das hat eine Kraft für mich.
Und auch weil das Fundament passt, glaube ich. Das passt.
Genau,
dieser Optimismus hilft dir dann auch, diese schweren Themen.
Also ich bin, ich bin eigentlich, und auch vom Typ her, bin ich ja sehr, ich stehe sehr mit Ole 24 am Boden stehen, weil also ich kann auch schwer anheben, weil das ist bei meiner Körper, ich kann man ganz schwer anheben mit dem. Aber es ist, was auch bei mir ein Vorteil ist, glaube ich, dass ich gesund gewachsen bin. Ich bin ja nicht von heute auf morgen ziemlich weit auf. Oder gleich einen Erfolg gehabt, wie zum Beispiel die Conchita Wurst, die ist ja wirklich so auf, geschnallt von einem Tag am anderen. Und dann mit dem Erfolg umzugehen, ist, glaube ich, was anderes, als wenn es schon langsam, ich meine, ich bin eh nicht jetzt ganz oben, aber ich habe immer mehr, sagen wir so, ich gehe die Stirn raus, gehe langsam auf. Ja.
Also, du nicht?
Ja, genau. Nein, es
ist ungefährlicher, oder?
Es ist ungefährlicher. Also man sollte die Stirn raufgehen, aber nicht.
Du machst immer sehr gerne auch über dich selber einen Spaß, was das Thema Gewicht betrifft. Du bist ein gestandener Mann, wenn man das so sagen darf,
kann
oder?
Kann man so sagen,
Ein gemütlicher. Das wird oft auch in Was gibt es Neues, wirst oft auf die Schaufel genommen, aber das stört dich ja überhaupt nicht, oder?
Nein, eigentlich nicht.
Also, kannst ja selber auch darüber lachen.
Genau, wichtig ist halt auch für mich, wenn ich, ich kann bei mir selber lachen, nicht mehr selber auf die Schaufel, aber ich denke halt auch, es gibt nicht, also nicht alle Kabarettisten können über sich selber lachen. Ja. Ich nenne es keine Namen, aber es ist schon interessant, die auch zum Beispiel bei mir Witze machen, ja, und auch mich auf die Schaufel nehmen, aber mich stört das eigentlich nicht. Ja. Und wenn man dann umgekehrt ein bisschen einsticht, dann wird es oft ein bisschen. Ja, es ist nicht immer einfach. Ja, aber
jeder ist da doch anders, gell? Manche können gut austeilen und halt nicht einstecken.
Genau. Aber es hat es in der Schule genau schon
so
gegeben.
Das ist immer so,
Aber,
du hast mir mal was Interessantes erzählt vor einigen Jahren, wenn du dich erinnern kannst, wahrscheinlich nicht, dass in diesem Format, Was gibt es Neues, deine Mitstreiter da gerne über dich eben auf deine Kosten Späße machen, auf das Thema Gewicht und Ernährung quasi zurückgeführt. Und dann gibt es also Zuseher, die dann beim ORF anrufen und sich wahnsinnig aufregen über deine Kollegen, dass sie da über dich solche Späße machen. Hast du mir damals erzählt, kannst dich erinnern.
Ja.
Das finde ich eigentlich total nett und solidarisch. Also den Zusehern, dir gegenüber, finde ich wirklich, du strahlst da etwas aus, wo man dich dann beschützen möchte.
Ja, witzigerweise. Nein, mir schreiben öfters leider, die sagen, ich wärme zu wenig, ich soll mich mehr wehren.
Ja.
Oder als Linzer werde gegen die Wiener. Und ich sage, was heißt wehren? Das ist ja kein, das ist ja kein Krieg, was wir führen. Das ist eine Humorsendung. Da geht es um Humor, um Spaß und man macht sich. Wie soll ich sagen, das ist wie beim Stammtisch. Ja. Du fährst ja hier und da, jeder kennt sich, jeder weiß ungefähr, was er macht. Und wenn da schwer mal rennt, da kannst du dann schon mal ein bisschen einseitig werden und immer, also hast du, wie sagt man, die Arschkarten gezogen. Ja. Das ist einmal ist der, einmal der. Und das ist oft, ich halte das dann ganz locker aus, wie die Leute, ist es, die nehmen das oft sehr ernst. Ja. Und da denke ich mir, nein, nehmt das nicht so ernst. Das ist wirklich, wir verstehen uns alle gut, wir haben. Wir sind
eine super Truppe
eigentlich schon. Ja. Also ich konnte jetzt nicht sagen, wer. Also es sind alle irgendwie auf einer Art, die haben eigentlich, jeder hat seinen Humor und das muss man schaffen, dass man fünf so Leute, so Alpha-Typen, die eigentlich alleine auf der Bühne stehen oder zu zweit, ja, da zusammensitzt und die miteinander spielen. Ja. Das ist wie eine Fußballmannschaft von Barcelona, der Messi, die ganzen Superstars oder und in einem, da muss der Trainer, das ist eben der Oliver Bayer, der muss auch schauen, dass er die Mannschaft dann irgendwie zusammenhält. Ja. Und das ist eigentlich, also für mich in der witzigerweise, es kommt dann oft im Fernsehen insofern ein bisschen vielleicht ein bisschen straffer oder ein wenig schroffer um, weil man immer nur so Ausschnitte sieht. Ja. Man sieht immer nur den Ausschnitt des Bildes und da ist vielleicht eine Reaktion dabei, wo ich nur ein bisschen wenig schaue und das siehst du im Fernsehen.
Ja,
also so,
du
Fernsehen kann nicht liegen, ja. Du siehst alles im Fernsehen. Ja. Aber in Wirklichkeit, also ich 20 Sekunden später.
Alles gut. Nein, absolut. Den Eindruck hat man sowieso. Ich finde es nur einfach interessant, dass da die Zuhörer oder Zuschauer da so reagieren und es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass viele Zuseher und Zuseherinnen halt auch selber das Thema Ernährung als Thema haben und damit selber einfach einen Konflikt leben und das ist halt heute in dieser Zeit, in der wir leben, wirklich ein großes Thema. Wie siehst denn du das? Es gibt ja so viele Geschichten rund um das Thema Essen und Trinken und Abnehmen. Du hast ja das ein oder andere auch mit deinem Bühnenpartner, der ein Ernährungswissenschaftler ist, auch ausprobiert. Hast irgendwann gedacht, ich mache das einfach so, wie es mir gut tut, wie ich mich wohlfühle? Oder hast du jetzt eine Strategie? Oder wie tust du jetzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich habe ich mir bis, glaube 37 oder bis 37 mit der Ernährung nie auseinandergesetzt. Null. Ich habe einfach nur gegessen und zugenommen, kann man sagen. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass ich mich seit 14, 15 Jahren, nicht nur, dass ich ein Kabarettprogramm jetzt gerade mache, oder macht, also noch immer spiele mit Christian Butcher, sondern auch, also ich weiß sehr viele Sachen. Ja. Ich weiß auch in Wirklichkeit, also man weiß viele Sachen, was es gibt, ja, von der Ernährung her, oder, also der,
so,
also man weiß viele Sachen, was es gibt, ja, und das Problem ist immer, oder das sage ich immer alle Ernährungsberater, Diätassistentinnen, und wenn man die dann das erklären, weil ich bin in meinem Krankenhaus gelegen, und da, also dann kommen immer zwei Leute, kommen immer, entweder der Seelsorger oder die Diätassistentin. Aber mittlerweile sind schon die Diätassistentinnen, die Seelsorge kommen ein wenig später, weil die wissen mein Gewicht und so, und okay, da müssen wir hinschauen. Ja. Dann erklären wir die teilweise wirklich eine Viertelstunde und ich sage, dann wissen sie was, das weiß ich was. Ich meine, das ist nichts Neues. Ja.
Ja.
Aber bitte, wo ist, ich möchte nur wissen von Ihnen, wo ist der Schalter, wo man umschaltet und das macht. Ja. Und das ist zum Beispiel das, was ich habe einmal angenommen, nach der Methode, also ich habe gegessen und habe angenommen, nicht, also ja, keine Diäten, das weißt du auch, also jeder vernünftige Ernährungswissenschaftler, Schriftstellerin wird sagen, also Diäten sind kompletter Scheiß, weil wenn du es eben aufhörst, wirst
du
wieder, weil du isst mehr und natürlich nimmst du wieder zu. Ja.
Ja.
Natürlich nimmst du super, aber das eine Tag essen, ein Tag nichts essen zum Beispiel, das hat ein Freund von mir gemacht, glaube ich, eineinhalb Jahre, der hat super genommen. Aber dann hat er gesagt, nein, jetzt fahren wir wieder normal zum Essen an. Und dann hat er, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr das Doppelte zugenommen.
Ja.
Und das war dann also extrem. Mhm. Und ich bin halt jetzt so, dass ich schaue, ja, in meinem Alltag, also dadurch, dass ich einen unregelmäßigen Alltag habe, muss ich auch schauen, dass ich das, jetzt habe ich mal, also es war jetzt halt vor zwei Jahren ungefähr 15 Kilo genommen. Und jetzt tue ich wieder da am Tisch rein. Ich vor zwei Jahren.
Man hört das so stark, deswegen.
Also, nein, ich vor zwei Jahren habe ich 15 Kilo genommen. Und jetzt habe ich mir zwei Jahre das Gewicht gehalten.
Super,
ja.
Okay.
Genau, und jetzt muss ich aber schauen, man ist ja Gewicht halt auf hohem Niveau, sage ich immer. Aber jetzt muss ich wieder schauen, jetzt möchte ich wieder schauen in der nächsten Phase, dass ich wieder 10 Kilo nehme. Aber ich sage halt immer genauso langsam, wie ich es zugenommen habe. Ja.
Ja.
Also das versuche ich halt, wenn irgendwann geht halt dann, gehen dann die Jahre aus, weil dann irgendwann ist es halt eh vorbei, dann nimmst du automatisch ab.
Aber super ist auch, wenn man das Gewicht einmal hält und dass es nicht permanent nach oben geht, weil
genau,
nach oben
das,
sind die Grenzen offen.
Das, ist,
das heißt, das ist auch
ich,
schon ein Erfolg.
Genau, das habe ich lange nicht geschnallt. Ja. Ich mir denke, irgendwann einmal kann ich essen, was ich will,
ja,
und ich werde mein Gewicht, der werde, nein, du nimmst ständig zu,
genau,
und irgendwann hast du dann einmal 200 Kilo. Ja.
Genau.
Also ich habe einen Kollegen gehabt, der mir erzählt hat, er hat einmal, glaube ich, bei 160 Kilo, ja, okay, kann ich essen, was ich, und nein, du nimmst mehr, und irgendwann hast du einmal über 200 Kilo, und dann
genau,
musst du was überlegen. Und jetzt ist es halt so, ich meine, ich habe noch immer extreme, wie sagt man da, Adidas, ne?
Adiposita. Wobei, ich möchte hier nur was sagen, du bist trotzdem kräftig, also man sieht das
ja
schon, du hast halt einen
ja
schönen Bauch, ja,
ja,
so einen netten. Aber man sieht schon, dass du schon kräftig gebaut bist, du hast Muskeln,
ja,
man sieht,
voll,
du hast auch schlanke Beine. Es ist
genau,
einfach
ja
der Oberkörper natürlich
das,
auch nicht unbedingt ideal und gesund, aber man ja sieht, dass du schon was gemacht hast. Man sieht die Veränderung sehr wohl.
Ja, die, naja, vor allem die Füße sind, also die, also die Muskeln, es ist halt, ich sage immer, bei mir spazieren gehen ist wie Gewicht heben. Ja? Weil jedes Mal, wenn ich spazieren gehe, muss ich
ja,
ja, einiges Gewicht, oder jetzt waren wir auf einer Alm, also sind wir auf einer Alm gewandert. Und das ist, ich habe jetzt meinen Sohn gesagt, der ist Sportwissenschaftler, ist schlank, mhm, sportlich. Und der ist mit mir gegangen, netterweise. Der hat mich via Security, hat mich immer schön langsam,
ja,
voll nett. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber stell dir vor, wenn du nur einmal dies, nur einmal einen Rucksack hast, wo du um bist, und dann tragst du auf. Ich meine, das war nur vom, da habe ich gesagt, nee, ist ja ein Wahnsinn, was
ja
du eigentlich mit dir, aber mit dem, dadurch, dass das so langsam, dass ich halt so langsam zugenommen habe, ich aber nicht, man nimmt ja nicht von heute auf morgen zu,
mhm,
ja, das ist ja wirklich eine Entwicklung, und ich habe leider bis 37, man kann es wirklich deppert, es klingt deppert, aber ich habe es übersehen, ja, wie viel dicke Leute das wahrscheinlich übersehen, und ich weiß aber auch, warum ich dick bin. Das ist, viel
ja
gibt es, die sagen, ich esse eh fast nichts und,
ja,
und nehme zu. Nein, dann schau das mal genau an, was du am Tag isst, nämlich zwischendurch zum Beispiel. Ja.
Mhm.
Also diese Zwischenmahlzeiten sind ja, war bei mir immer das Problem. Jetzt
ja
zum Beispiel versuche ich einmal, also nach der Methode habe ich angenommen, dass ich zum Beispiel wirklich eine Mahlzeit und dann 4 bis 5 Stunden nichts isst und dann wieder was isst.
Ja.
Ja.
Und
dazwischen halt Wasser trinkt zum Beispiel. Ja, dass ich halt das. Aber meistens ist ja das Zunehmen ist ja meistens nur Guster,
mhm,
unüberlegt essen, unüberlegt vor dem Auftritt zum Beispiel gibt es halt Wurstplatten oder irgendwas, halt, und dann greifst du einfach hin und nachher auch nochmal, und ja, es ist einfach.
Aber wie ist das jetzt, wenn es dich zum Beispiel, jetzt bist du wirklich gut eingebettet, das klingt sehr vernünftig und du hast damit tollen Erfolg, du hältst das Gewicht, nimmst sogar teilweise weiterhin ab, aber was macht das mit dir, wenn du jetzt so einen Eskalationstag doch hattest, weil da feiert man, hat eine gute Vorstellung gehabt, danach setzt man sich zusammen, man isst noch und trinkt seine Papier vielleicht, ja, und denkt sich, heute ist eh wurscht. Mach das jetzt, weil du schon so weit bist mit dir und mit der Ernährungseinstellung, was, dass du dann ein schlechtes Gewissen hast, oder
ja,
dass du dann denkst, na, und das passt so, und am nächsten Tag bin ich einfach wieder, wie es sein soll, oder wie gleichst du das aus, wie ist deine Strategie da?
Also wenn ich feiern tue, dann feiere ich, da habe ich kein schlechtes Gewissen. Also ich bin
super,
zum
ja
Beispiel einer, oder wenn ich essen gehe, oder ich sage immer, oder wenn ich in Urlaub fahre, dann witzigerweise nicht mehr in Urlaub immer, wo ich immer sage, wenn ich in Urlaub fahre, ich fahre in Urlaub und da nehme, aber dadurch, wenn wir in Griechenland zum Beispiel sind, du hast Frühstücken, zum Mittag oder um 2 isst du einen Salat, und auf Nacht gehst du um 8 in eine essen, witzigerweise. Und eigentlich dazwischen waren dann vielleicht der Obst oder irgendwas, aber ich nehme es ja nicht mehr immer an, weil ich da so eine Regelmäßigkeit habe. Ja.
Und die Entspannung ist da.
Genau.
Und das Leben ist einfach also
genau,
ganz anders.
Absolut.
Dieses
und wenn ich, aber wenn ich feiern tue, also wenn ich, was heißt, Weihnachtsfeier oder. Wenn ich Weihnachtsfeier zum Beispiel, dann ich bin ein extremer Partytiger zum Beispiel, ich tue ist nicht gern feiern. Ja. Aber da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, und ich weiß eh zum Beispiel am nächsten Tag,
Büstest, also, dann?
Ja,
merkst du das jetzt schon mehr? Ja.
Je Öle, ja. Also früher habe ich gar nichts gekannt. Also früher war das... Ist
wurscht.
Ich meine, ich bin wahrscheinlich noch immer einer, der am nächsten Tag, man merkt man es nicht, aber im Prinzip ist schon, du merkst es öder mir, dass das einfach körperlich...
länger braucht die Regenerationsphase.
Genau, und dann trinkst du weniger oder trinkst weniger oder man geht dann nicht früh ins Bett oder man hat eigentlich oft was früher, da hat es auch sein Kind, dass mit 2, 3, 4 Tagen irgendwas Party feiert. Ja.
Wie gehst du, wenn jetzt in deinem Bekanntschafts-, Freundeskreis, Arbeitskreis gibt es ja sicher den einen oder anderen Ernährungsguru, sagen wir es einmal so, der sich selber da jetzt verändert hat oder gerade was verändern möchte und irgendeine besondere Ernährungsform lebt und das auch nach außen hin trägt und man das quasi auch wahrnimmt, es geht dann oft gar nicht anders. Wie siehst du das, was denkst du dann, wenn jemand da so gerade an Tag isst, an Tag nicht oder gerade vegane Ernährung ausprobiert oder keine Kohlenhydrate isst, was denkst du oder sagst du da noch was?
Nein, ich denke mir, wenn es einem gut tut oder ihr, super, ja. Aber bitte lasst mich in Ruhe mit dem. Also ich hast nichts mehr wie Leute, die was erfolgreich annehmen und so und sagen, das musst du auch machen. Sag ich, nein, ich muss gar nichts, ich muss das nicht machen. Ich muss für mich schauen, was für mich passt. Ja. Darum eine Diät, ich meine, es ist jetzt unser Programm, eine Diät kennt er die nicht. Ja. Das kennt die weiß nicht, was du arbeitest, wer du bist. Du musst dir das selber, selber zusammenstellen. Ja. Und das ist halt, es ist halt eine gewisse, hat ein bisschen eine Mischung aus Disziplin, Wissen und auch Selbstliebe oder so. Ja. Dass man sich halt auch selber was Gutes tut, indem dass man zum Beispiel annimmt und wie man annimmt. Also ich hasse nichts mehr wie Leute. Das auch nicht, und zum Beispiel der Freund hat das gemacht und der hat ihm gesagt, mach das auch, probier das auch, das ist so super, ich habe das wirklich einmal eine Woche gemacht. Ja. Also im Programm sage ich, ich habe es einmal einen Tag gemacht. Der Butcher fragt mir, vielleicht hast du Hunger gehabt? Nein, wir haben den nächsten Tag angefangen. Ja. Aber ich finde, das ist wie bei den Rauchern, die das Rauchen aufhören. Das sind die penetrantesten Nichtraucher, die dann sagen und alles immer kritisieren von den Rauchern. Und wenn wer vegan lebt, ich habe zum Beispiel überhaupt nichts gegen vegan, oder auch meine Tochter macht, ist Vegetarierin. Ich finde das total super, dass sie das macht. Und wenn es ihr gut tut, wenn es ihr taugt. Ja.
Ja.
Ja, nur schlecht.
Sie will sich aber nicht bekehren. Sie sagt nicht, Papa, hör auf mit Fleisch. Nein. Das macht sie nicht.
Aber sie kocht, wenn wir mit dem Lockdown da haben, hat sie gekocht und das war super. Die Gerichte waren ein Wahnsinn. Man ist, weil ich auch vielleicht so ein Gewohnheits- oder Traditionsmensch bin, koche ich immer meine gleichen Sachen. Ja. Aber mittlerweile auch im Alter lernt man auch von den Kindern und dann kann man zum Beispiel auch lernen, dass man nicht immer nur Fleisch isst zum Beispiel. Ja. Das ist natürlich großartig. Ja.
Hast du schon mal einen Freund, einen Bekannten oder wie noch immer gehabt, der sich wirklich ernährungsmäßig sehr verändert hat, dass sich der Charakter auch mit verändert hat, wo du dir dann irgendwann gedacht hast, das geht jetzt nicht mehr aus, das ist für dich schwierig und das Gewichtsabnahme hat tatsächlich damit auch zu tun, weil die Leute verändern sich dann ganzheitlich. Also es ist nicht nur so, dass die dünner werden, sondern sie denken und tun anders.
Die verlassen meistens ihre Partner und verlieben sich in andere.
Das auch?
Ich kenne die, also ich 2, 3, die abgenommen haben und dann sich auf einmal so super fühlen und auf einmal sind sie fremdgegangen und das war total interessant. Und jetzt habe ich einen, das ist jetzt wirklich ein weitschichtiger Kollege, der hat gerade ziemlich abgenommen, meiner Meinung nach hat er, also die Kohlenhydrate weggelassen und lauter so
Blödsinn.
Also wirklich, und da merkst du auch richtig, wie unzufrieden der ist. Der ist einfach unzufrieden. Ja. Mhm. Und das merkst und am liebsten würde ich sagen, ist wieder was, ist was gescheit. Ja.
Die
und
Leute werden das so verhärmt.
Nein, voll krantig. Das Problem ist, dass sie nur mehr alles um das Essen dreht. Und also du denkst dann nur mehr an das, wann der wieder was essen wann. Und ich glaube, das ist nicht gesund, so annehmen ist nicht gesund. Ja. Wobei.
Glaubst du, ist es nur der Wunsch abzunehmen und schlanker zu werden? Oder ist es vielleicht eher, geht das schon ein bisschen weiter in Richtung, ich brauche jetzt von irgendwoher Bestätigung und das ist jetzt eine Möglichkeit, mich auch zu bestätigen, das umzusetzen? Oder ist es echt nur dieses schöne, schlanke und so weiter? Weil wohlfühlen tut es sich ja dann auch nicht.
Ja, aber ich glaube, das interessant ist, also ich glaube, die erste Linie, die meisten, die annehmen, das ist ja bei mir so, oder das ist mein Problem, warum, weil ich nicht annehme, ist, dass sie unzufrieden sind mit sich und mit dem Körper. Ja. Und mir glaubt das, mein Internist glaubt mir nicht, dass ich mich wohlfühle. Ja. Er glaubt mir es nicht. Ja. Ich sage, es ist aber so, ich fühle mich wohl und ich bin nicht unzufrieden mit meinem Körper. Ich meine, ich weiß, dass es auf Dauer für die Gesundheit, fürs Herz, für den Blutdruck, für verschiedene Sachen nicht gut ist. Ja? Aber das weiß ich. Aber unzufrieden bin ich eigentlich nicht. Und ich merke schon, dass viele Leute aus einer Unzufriedenheit abnehmen. Aber witzigerweise, wenn sie dann abgenommen haben,
sind sie auch nicht glücklicher.
Sind sie auch nicht glücklicher, ja. Das ist das, was oft ein bisschen...
Ich meine, in deinem Fall, wenn ich das kurz einwerfen darf, ist, wenn du veränderst oder du hast dich schon verändert in eine gesunde, bessere Richtung. Du hast das zu viele Essen und dauernd Essen oder Eskalieren stark reduziert oder verändert. Jetzt hast du dein Gewicht unter Kontrolle gebracht, dass der Aufwärtstrend ist gestoppt, du hast abgenommen. Und wenn jetzt die medizinischen Parameter im Rahmen sind und du dich wohlfühlst, dann ist es auch von der gesundheitlichen Seite her unbedenklich. Problematisch wird es, wenn dann alle Werte in die Höhe schnellen und dann natürlich die Alarmglocken schrillen. Aber solange das in einem Bereich ist, der vertretbar ist, ist das Gewicht nicht so ein Problem. Es ist wirklich oft so, dass sehr schlanke Menschen sich schlechter versorgen und ungesündere Werte haben als Menschen, die ein Gewichtsthema haben, nach außen betrachtet.
Genau.
Ja. Mir
hat das mein Freund gesagt, der Schlanke, ist ja gesagt, du glaubst gar nicht, wie viele Schlanke und Leute unzufrieden sind,
ja.
und oft Dicke zufrieden sind. Ja?
Ja.
Also so,
ja.
Aber natürlich, ich meine, ich kenne das dann schon, wenn es bei mir, also jetzt momentan muss ich wieder schauen, dass ich wieder ein bisschen was runterbringe, weil aber das ist ja der Lockdown, also das Monat.
Es kommt einem gar nicht
ja,
entgegen.
Ja, das kommt mir voll entgegen, weil ich da wieder eine gewisse Regelmäßigkeit habe und auch wirklich Sachen koche, selber kochen kann, ja, und das hat wirklich auch
unbewusst. Das tut dir gerade gut, ein bisschen zurückfahren wieder und auf sich schauen können.
Es ist, ja,
man muss es halt dann im Alltag, im Intensiven wieder trotzdem auch fortsetzen können. Das ist vielleicht
das ist
jetzt der zweite Lockdown, die Chance,
das
dann auch nachhaltiger vielleicht zu gestalten. Ja. Also Religion war ja unser Einstiegsthema und der Glaube und Tradition und so weiter. Und für viele ist Ernährung schon tatsächlich, das wird schon immer wieder auch so gesagt, ein Religionsersatz geworden. Es ist der Glaube an eine Veränderung, an eine gute. Ja,
genau.
Das aber nicht stattfindet da.
Aber Ernährung und Glaube haben irrsinnig viel. Es gibt ja zum Beispiel mal Wahnsinn, was es da für Theorien gibt und für Glaubens, für Meinungen, für die Glaubenssätze für
unwahrscheinlich.
Jeder weiß, jeder kennt sie aus, jeder und das wird auch teilweise so gegeneinander ausgespielt. Ja. Der eine, der Vegetarier gegen den Fleischesser, teilweise auch schon die Veganer gegen die Vegetarier, also da habe ich echt schon ein Streitgespräch gehört, wo der Veganer den Vegetarier vorwirft, dass er trotzdem nur tierische Produkte zu sich nimmt. Das war ich wirklich baff. Ja.
Man spitzt
sich zu. Und auch beim Glauben. Das ist auch so, wir haben ja eine Nummer im Programm, wo man eine Glaubensgemeinschaft, wo es alles nur um Ernährung dreht. Und da haben wir Gebete gemacht, also Gebete praktisch vortragen. Ja. Und das ist wirklich interessant. Also ist mir mal irgendwann einmal eingeschossen, da haben wir über das genau geredet, das Glaube und Ernährung, dass das genau so ein Glaubensersatz und da haben wir die Nummer und die kommt extrem gut an.
Ja. Kann man sich die auch auf deinen YouTube-Videos, findet man die Nummer?
Oder? Nein, leider.
Aber dann kann man in dein Programm gehen und du spielst nach dem Lockdown einfach wieder.
Genau, Wurstsalat.
Das wäre super.
Ja.
Genau, einfach
also
hingehen.
Wir spielen, wenn es war, ist in Wien im Jänner, im Orpheum, am 21. Jänner.
Mit dem Butcher, mit dem Ernährung.
Genau,
und ich kenne das Programm und ich kann es nur empfehlen, ich habe es ja
super
sehen dürfen bei deiner Premiere in Wien. Und ich
fand
es in der Kulisse bei,
dass mich
war sehr lustig. Und auch ein bisschen lehrreich. Es war schon nicht nur Unterhaltung, sondern der Butcher hat schon auch Ernährungsinformationen da kundgetan.
Das war witzigerweise der Professor von
Eichler. Der Wagner war auch dort. Ja,
und der hat dann nachher uns gratuliert und gesagt, also weil viele Leute glauben das auch nicht. Ja, zum Beispiel diese Theorie mit Gulasch.
Am besten fand ich das mit dem Schweinsbraten,
und
mit dem Kruschen.
Genau.
Das musst du kurz erklären, weil ich weiß es ja aber vielleicht noch
früher. Weil man,
das ist super.
Weil man schlecht wissen, wenn man das Kruschball isst. Aber im Prinzip, wenn man es die Haut ist genau, also die Beschaffenheit wie ein Mensch, irgendwas 8% irgendwas Wasser
Eiweiß
und so,
Eiweiß,
und wenn das mit 180 Grad da außer brutzelt, trinkt das eigentlich alles aus
das
und
Fett
das
weg.
Fett ist weg und das ist eigentlich ein gutes Kruschball. Ja.
Also
ist eigentlich,
man darf ohne schlechtem Gewissen vom Schweinsbraten die Kruschen oder
vom Stelzen. Genau, wenn man es mit den Zähnen beißen kann, auf alle Fälle.
Wobei, wenn es ein richtig Kruschen ist, kann man super beißen, nur wenn es nicht gut gemacht ist, wird es schwierig.
Aber es sind viele Sachen, wo dann die Leute nachher sagen, das stimmt aber sicher, das ist ja Blödsinn. Ja, so, nein, das ist
aber ich bin dort gesessen, ich habe es gehört und es stimmt.
Genau, ja, ich habe oft gesagt, wenn wir das Programm geschrieben haben, hey Butcher, ich meine, weißt du, was bei dir steht, schon was am Spiel, du bist ja nicht, man kann es dir schon sagen. Sagt er, ja sicher, so darf ich nicht sagen.
Ja, genau.
Und das ist so interessant, weil so viel, es gibt so viel Irrglaube auch.
Na, unbedingt, viel Falschwissen ist
genau.
Da.
Genau, wie beim Glauben auch. Es gibt so viele Sachen, wo die Leute sagen, weiß ich nicht, die katholische Kirche, oder wurscht, ich weiß nicht, brauche nicht bei den Katholen, es ist überall so.
Egal wo, wir sind schon ziemlich am Ende, es wäre noch schön weiter mit dir zu planen, aber du musst deinen Zug erwischen. Deswegen,
das geht auf 4 Stunden haben
wir. Super, na sehr gut. Trotzdem zurück zu dir und privat, gibt es irgendetwas, dann kann ich noch was anderes auch fragen, bevor wir zum Schluss kommen, gibt es irgendetwas in deiner Küche an Lebensmitteln, an Gewürzen, das auf gar keinen Fall fehlen darf, wo du grantig bist, wenn es nicht da ist?
Grantig. Also ich bin selten grantig, aber sagen wir so, manchmal denke ich mir, das gibt es nicht, dass das jetzt aus ist. Na, Curry, ich liebe Curry.
Wirklich?
Also ich bin absoluter Curry-Fan. Wobei ich muss ein bisschen aufpassen, meine Gewürze weil ich halt relativ schnell
Sodbrennen
kriege. Ja. Also das ist bei mir, ich darf ja nicht scharf essen oder. Ich meine, ich weiß eh mittlerweile schon, was ich essen darf und was nicht. Aber es ist zum Beispiel, oder auch Salz, da muss ich auch ein bisschen aufpassen mit dem Zucker. Das ist auch schön. Ich finde, das ist immer schon ein schöner Salz, ein schöner Widerspruch in sich, weil Salz ist schlecht für den Zucker. Sagt der Arzt hat einmal gesagt, Salz ist schlecht für den Zucker.
Ja.
Finde ich einen schönen Widerspruch irgendwie.
Ist das.
Oder ja, und die, also muss ich aufpassen. Aber die Gewürze zum Beispiel, also gerade beim Vegetarischen, ich finde, da kann man so super würzen.
Ja.
Und so, das ist echt so gut. Und Curry finde ich einer der lästigsten Gewürze. Also was ich nicht mag, ist Kümmel.
Ja.
Ich weiß nicht, da bin ich einfach.
Ja. Der ganze oder der gemahlene, oder ist das wurscht? Oder?
Nein, der gemahlene.
Meinst du jetzt den Kreuzkümmel oder meinst du den Kümmel, den man am Schweinsbraten rumhat?
Ja, genau, den
magst du nicht. Aha. Mhm. Wie isst denn dann ein Schweinsbraten?
Ja, ich isse halt also ganz selten einen Schweinsbraten. Okay. Also das ist lustig, die Leute glauben immer,
gehört dazu zur österreichischen Küche.
Aber ich bestelle mir, wenn ich mal zum Beispiel essen gehe, ganz selten einen Schweinsbraten, überhaupt Schweinefleisch. Ich
bin nicht so ein Schnitzel auch nicht?
Naja, aber dann eher ein Hühnerschnitzel.
Okay.
Oder, ja.
Und schade, dass wir sitzen hier in einem netten Hotelzimmer, schade, dass ich nicht für dich kochen konnte, weil das ist ja eigentlich so, wenn ich solche Interviews jetzt führe, mache ich das sehr gerne. Ich hätte dir, wenn ich das gewusst hätte, ein sehr gutes indisches Gericht mit ganz viel Curry dann kochen können. Das können wir mal nachholen.
Genau,
Das wäre
macht,
schön gewesen.
Zum Beispiel, das macht eben meine Tochter auch, das indische, also Curry-Gemüse. Ja.
Das ist
indisches
sehr lecker.
Ist ein Wahnsinn, das ist so gut und das ist... Und das Klasse ist auch, man kann da auch wirklich viel essen, weil es
Gemüse
ist und
da kann man sich schön vollfühlen.
Ja.
Was ist das, was du gar nicht riechen kannst, was dir gar nicht unter die Augen geht? Alkoholgemüse oder Brokkoli oder keine Ahnung was. Gibt's, und Fisch, gibt es irgendwas, was du sagst, weg damit, das kann ich nicht einmal riechen oder sehen?
Interessant. Naja, was ich nicht mag ist, aber das verändert sich jetzt auch ein bisschen schon. Also ich mag Vanilleeis mag ich nicht, Schlagobers und Topfen.
Wirklich?
Aber witzigerweise verändert sich das auch mit dem Alter, dass ich jetzt einen Topfenstrudel oder so.
Ja.
Aber ich bin jetzt nicht so ein Fan von dem. Ja. Ich
von liebe dem Cremigen, das Cremige
nein,
magst
Cremige
du nicht.
Mag
so
ich
geile
eigentlich.
Torten mit viel Puddingcreme und so.
Also nein.
Kann man dich jocken.
Wenn ich mir zum Beispiel einen Kaffee ausbestimme, also ich liebe in Wien die Nussbeigerl zum Beispiel.
Ja, okay.
Oder jetzt war ich in Maria Tafel, da war mir ein Kaffee aus, das waren die besten Nussbeigerl, was ich gegessen habe bis jetzt. Ich kann jetzt mal auf der Welt, weil ich war noch, habe nicht alle Nussbeigerl gegessen auf der Welt, aber ich liebe in Wien zum Beispiel bei Maida Nussbeigerl und der Verlängerter ist herrlich. Ja,
super,
oder,
ja.
Aber ich bin, also wo ich rieche, ich schaue halt, dass es da nicht ist. Ja. Also Schlagobers mag ich auch zum Beispiel nicht so einen Kuchen dazu. Ja. Und witzigerweise beim Kaffee ist mir wurscht, aber beim Kuchen mag ich es nicht und Vanilleeis ist auch nicht so meins. Aber sonst,
da ist die Weihnachtszeit jetzt für dich eh herrlich, weil da gibt es diese Mürben, Keksal und Kipfern und das ist genau der Zeit dann, oder?
Keksal ist, ich liebe Keksal.
Ist Weihnachtszeit,
da muss ich aufpassen. Ja. Also da musst du wirklich aufpassen. Und das ist aber.
Tradition wieder, ist auch schwierig.
Genau, ja.
Machst du das auch selber? Du selber Keksal
machen?
Nein, die Frau, die Kinder?
Die Frau und die Kinder.
Ja. Und dann riecht es so gut, gell? Und dann ist
es
schon schön. Das ist so dieses Gefühl.
Das ist Weihnachten.
Wärme
das ist,
und Tradition.
Das also ist schön ist, wenn man nicht in den Stadt gehen muss und keine Weihnachtsmusik hört, diese kitschige, die halte ich überhaupt nicht aus.
Nein.
Aber schön ist, wenn man so daheim sein kann und hat sich gemütlich einkatzt und.
Ist das Nussbagel so dein absoluter wirklich Liebling in der Ernährung oder was ist dein wirklicher absoluter Liebling, wo du dich wirklich so, das ist so dieses, ach, herrlich, das ist so dein wirklich allerliebstes Essen. Es kann etwas Warmes sein, eine Mittagsmahlzeit oder auch was Süßes sein. Was ist es?
Gibt's da
was?
Zwischenrostbraten mit, das ist für mich Wahnsinn und was ich total gerne mag und das hängt da wieder mit Tradition zusammen. Mit meiner Mutter, die war als Müllviertlerin in Wien und meine Frau macht das eigentlich auch so, die Erdäpfelnudeln. Also so Erdäpfelnudeln mit Sauerkraut und Sauerrahm. Ja.
Okay.
Und die habe ich zum Beispiel gesagt, das machen wir jetzt im Lockdown wieder, weil du brauchst Zeit. Ja. Und das ist mein absolutes Liebling. Also das ist da los wie jedes...
Erdäpfelnudeln, also, sowas wie Mohnnudeln, sowas nur ohne Mohn, kann man sich das so vorstellen?
Eine Erdäpfeltag, dann zu Nudeln machen, also klein herschneiden, in eine Pfanne eine, und dann einfach auszupacken.
Mit Sauerkraut?
Nein, auszupacken. Nein, gar nicht.
Einfach nicht, hast du nicht gerade vorhin gesagt?
Nein, das kommt dazu dann, aber das ist eine Beilage.
Ja.
Sauerkraut und Sauerrahm sind nicht Beilagen, aber die Erdäpfelnudeln werden praktisch auszupacken und dann wird nur ein Ei drüber gehabt,
glaube ich.
Und und dann wird es durcheinander gemischt und dann hast du die Erdäpfelnudeln und also ich finde überhaupt Erdäpfel ist für mich einer der
besten Grundnahrungsmittel.
Absolut. Ja. Also ich finde die eine der besten Beilagen sind Erdäpfel. Ja. Also das ist.
Das ist ja auch eine sehr gesunde Kost, Erdäpfel zu essen, sehr mild auch für den Magen und so weiter. Also das heißt, der Zwiebelrostbraten ist dein Favorite. Der ist aber relativ schwer in der Zubereitung. Da muss man das richtige Fleisch erwischen. Tust du das auch selbst zubereiten manchmal?
Nein. Ich mache nur, was ich daheim mache, ist Gulasch, zum Beispiel Rindsgulasch. Das macht meine Frau, das macht nicht mehr ich daheim.
Ja,
das
habe ich. Du musst viel weinen, glaube
ich, am Hüfelschneiden. und brauchst viel Geduld.
Ja.
Und vor allem am besten ist immer, wenn du es am Vortag kochst und am nächsten Tag aufwärmst.
Ja, das ist stundenlang köcheln lassen.
Genau, und dann am nächsten Tag nochmal aufwärmen und dann, es wird von Mal zu Mal einfach besser. Gulasch ist, also das hat meine Tante, die hat mir Wirtshaus gehabt, die hat gesagt, der Gulasch gehört. Die dann immer vorkochen in Riesentöpfe und haben es dann eingefroren und wieder.
Ja.
Und je öfter du das irgendwie aufkochst, desto besser wird es.
Hast du auch einen Fleischlieferanten deines Vertrauens in deiner Gegend, wo du das beziehst? Oder bist du da auch jemand, der einmal wirklich ganz ordinär in den Supermarkt geht und auch schaut, dass er dort ein Fleisch erwischt, was halt vielleicht aus Österreich
ist? Ja, das schaue ich immer. Ja.
Auch nur Bio oder kaufst du auch nicht Bio-Fleisch?
Das ist verschieden, aber wir schauen zum Beispiel eher, dass da, wenn wir in den Supermarkt gehen, wo es da wirklich eine Fleischabteilung gibt, und hier und da kriegen wir von unseren Schwagern, wir haben zwei Schwager, die einen großen Bauernhof haben, kriegen wir dann Rindfleisch.
Ach,
und
sehr gut,
und auch, was kriegen wir eigentlich, nur Rindfleisch,
Hühnerfleisch, Wein
und Rehfleisch, genau,
Rindfleisch,
ja, das da bin ich wahrscheinlich nur, also ich habe das einmal gesagt, dass wir eher beim Fleischhock einkaufen, aber das ist halt, wenn du dann schon mal im Supermarkt bist und du kaufst die anderen Sachen und da gibt es ja Fleisch, das ist halt schon sehr praktisch. Und da ist man halt dann wirklich oft leider eine faule Sau im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber so wie sehr viele Künstler oder auch andere Menschen da schon versuchen, selbst anzubauen. Die Sarah Wiener ist da natürlich auch so ein Beispiel, die sich am liebsten all ihre Tiere selber züchtet und das sie auch macht für ihre Restaurants, aber da bist du schon so extrem, würdest du das auch nicht würdest du nicht dich entwickeln, dass du sagst, braucht man einen eigenen Garten mit meinen Gemüsebeeten und die Hühner am besten und die eigenen Eier. Oder wäre es, wenn die Zeit da wäre und der Platz und so weiter, wäre es auch für dich ein Thema?
So nein, weil ich habe keinen grünen Daumen, ich habe keinen Bezug zu, ich habe nie einen Garten gemacht. Also das ist, ich habe immer meinen Roland Thüringer besucht.
Ah ja, genau.
Und das ist wirklich interessant, der hat sich das wirklich angeeignet. Oder meine, ich habe gesagt, der war immer in der Stadt, war immer Wiener. Ja.
Ja.
Aber es war voll interessant, dann wie er mir das alles erklärt hat, welche Gemüsesachen er da angesetzt hat und wann er das erntet und dass er voll viele Sachen von seinem eigenen Garten isst. Ja. Und ich habe das total faszinierend gefunden. Also das ist lässig, aber für mich selber...
Ja, in der Umsetzung ist das
nein,
selbst
ich, dann für mich selber glaube ich... Nein, das
also er konnte dich nicht bekehren?
Nein, wollte er
das
nicht.
Das war auch nicht sein Ziel, er ist auch nicht so.
Er sagt, das mache ich und das ist meins. Und, und viele Leute nehmen mir das auch nicht an, die sagen, nein, das glaube ich nicht, aber es ist so. Und ich finde das total lässig. Ja. Wenn man das gut tut oder wenn er das selber gern macht, dann ist das vollkommen okay. Ja.
Na, jeder wie er mag.
Genau, bekehren, ich will nur nicht, dass man mir bekehren und sagt, genau, du musst das auch machen, weil sein Leben oder es ist jedes Leben anders. Ja. Jeder Alltag ist anders, jeder Typ ist anders, jeder Mensch ist anders. Mhm. Und ich glaube, man muss wirklich das Seine finden. Ja. Und ich das ist auch, und dann soll man sich um sich kümmern und dann um andere kümmern, wenn es passt. Aber nicht und schon gar nicht ungefragt. Das ist das, was ich am meisten, wenn man ungefragt irgendwas furchtbar.
Nein, ich werde mich hüten.
Nein, du bist ja nicht so. Der Christian, ich weiß, wir haben so eine Nummer am Anfang, wo er mich auch auf der Bushaltestelle. Das tat er nie. Ja. Nein, ich kenne so viele Lebensberater, die mir nie aufs Gewicht anwenden. Das ist so lustig. Ja. Ich mach, oder Leute schauen mir oft am Bauch. Und das machen genau.
Wirklich,
das machen genau solche Leute, wo ich mir denke, bist du unzufrieden mit dir, weil du auf meinen Bauch. Also, das wirklich, ist aber ganz.
Das ist, ich würde nicht Wahnsinn auf die Idee kommen, dass man jemanden auf den Bauch schaut. Du vielleicht einer Schwangeren oder so. Ja, aber selbst da nicht. Ja. Ja. Also das finde ich schon. Das ist schon ein bisschen unter der
Gürtellinie. Ja, und ich meine, mir fällt das auf, ja, wenn Leute wirklich mir, also da gibt es also die schicke Micke, wenn ich bin scheu, dass ich da nie dazu irgendwie komme, aber hier da geht es ja nicht aus.
So,
Weltspartag war ja mal, das waren da wirklich so schicke Micke, und da war eine Frau, das werde ich nie vergessen, ja, die hat zuerst meinen Bauch angeschaut, dann meine Schuhe und dann hat sie mir schon ins Gesicht geschaut.
Genau.
Und das war so lässig und dann hat sie mich begrüßt. Ja. Weil sie mich begrüßt hat müssen, weil halt ihr Mann mich kennt hat, weil ich halt der Kabarettist bin vom Fernsehen, und aber die hat mich mit dir angeschaut und ich mir denke,
das ist sehr
du hast wirklich wahrscheinlich viel Probleme mit deinem Körper, mit deinem, also ich meine, es ist mir nur aufgefallen, halt ich habe seine Angriff drauf, ich habe mir gesagt, na, geht's nur oder...
Mhm. Aber das ist wirklich so, viele sind da sehr oberflächlich. Das ist schon, unsere Gesellschaft hat sich da, glaube ich, schon sehr verändert in Richtung Oberflächlichkeit. Ja,
und es fällt einer, also viele Leute fällt das vielleicht gar nicht mehr so auf, aber ich bin halt dann schon einer, ich beschäftige mich wirklich viel mit dem, mit mir und mit meinem Körper, oder mit, aber man es jetzt nicht geisiert oder glaubt, aber es ist wirklich so, ich glaube, dass auch viele Übergewichtige sich oft, sehr oft mit dem beschäftigen müssen, wie es einem selber geht oder was man tut, wie man es tut. Also auch Sport zum Beispiel, ich meine, ich weiß, Fußball spielen habe ich aufgehört, weil es ist nicht mehr gegangen, da war eine körperliche Grenze da, wo Badminton geht zum Beispiel. Ist zwar anstrengend und immer wieder zu motivieren, das anstrengend, aber es geht. Ja,
ja. Und es macht dann Spaß,
ja.
Das ist wichtig. Ja. Nein, aber ich glaube, das stimmt nicht so was, also ich glaube, dass gerade eben Menschen, die mit dem Gewicht zu kämpfen haben, schon sich tatsächlich viel damit auseinandersetzen, weil du das immer dazu sagst, genau, und dich ein bisschen rechtfertigst, dass du sagst, naja, aber ich habe quasi, man sieht es mir nicht an, aber ich setze mich sehr wohl mit mir und meinem Körper auseinander, aber das ist, ja, finde ich super, dass du das jetzt so aussprichst, aber ich finde, du musst dich nicht dafür rechtfertigen.
Ich meine ja gar nicht so, ich meine, es ist ja nur immer so lustig, weil das ist so ein Vorurteil, ja,
ich weiß, genau,
Leute, die schlank sind, also man ist nicht automatisch schlank, die tun ja auch was dafür, und ich rede mit viel dicke Leuten, nicht über unser Körpergewicht, nicht mit alle, es gibt Leute, die wollen, also da traue ich mich nicht einmal das anreden, weil die das auch wirklich ablocken, aber das spürt man eh gleich. Ja. Aber zum Beispiel, ich finde es dann auch wieder spannend, wie man dick wird oder wie man übergewichtig wird. Ja, das finde ich auch spannend. Es ist ja nicht immer derselbe Weg. Ja.
Nein, es gibt dramatische Wege, die dorthin führen, die wirklich, also nicht nur einfach aus einer Laune raus immer zu viel gegessen, sondern wirklich das Leben ist ja manchmal nicht unbedingt nur einfach.
Oder richtige Frustesser. Ja. Also die wirklich aus. Ich meine, es ist ja, ich bin wirklich ein Genussmensch, ein Genussesser. Ja. Ich habe wirklich und ganz selten, also wenn ich, glaube ich, wenn ich einen Stress habe oder wenn ich einen Frust habe, weiß ich gar nicht, ob ich da eher is. Also eher, wenn es mir gut geht. Ja. Mhm. Das ist das.
Ja, ja.
Aber
das ist wirklich, das kann ich auch sagen, weil ich ja damit zu tun habe, aber es ist, ein übergewichtiger Mensch lebt genauso mit den Vorurteilen wie eine magersüchtige Person. Und das führen beide, also beides in Wahrheit Krankheiten, wenn es einmal über, also wenn das schon in ein krankhaftes Übergewicht geht. Und oft sind aber die Wege dorthin ähnlich. Mhm. Bei Magersüchtigen hat man mehr Verständnis für psychische Probleme, bei einem Übergewichtigen nicht. Das bedeutet aber auch nicht, dass jeder, der übergewichtig ist, psychische Probleme hat.
Genau.
Es ist ja leider wirklich sehr komplex. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön, wie offen und locker du mit dem Thema umgehst. Und ich glaube, du bist auch eine Hilfe für viele, die da vielleicht ein bisschen verkrampfter damit umgehen mit sich selbst, was das Thema betrifft. Ja, das ist super. Günther, wenn du zurück Religion, Tradition, Pastoralassistent, Bist du jemand, der vor einem Familienessen auch ein Tischgebet spricht? Mhm. Machst du das?
Doch, nur immer, ja.
Ja, das ist schön.
Ja, machen wir eigentlich nur immer. Also das klassische, komme, Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast.
Und nicht noch extra was dazu, sondern nein, dieses klassische Sprüchlein.
Genau.
Und wenn du selbst unterwegs bist und allein mit dem Zimmer manchmal oder auch unten in einem Restaurant etwas isst, machst du auch mit dir manchmal so ein inneres? Das nicht.
Das nicht. Nein, das mache ich alleine nie. Es gibt, ich kenne viele Priester, nur von früher, und wenn ich mit denen essen gehe, im Restaurant, die machen immer Kreuzzeichen vorher. Ja,
das machst du nicht.
Nein, das mache ich nicht. Das ist mir, also in einem Restaurant, da war nicht, wenn ich jetzt mit der Familie da auch nicht beten, das ist nur daheim.
Ja, ja. Aber gehst du in die Kirche?
Nein, nicht mehr.
Nicht.
Also,
braucht man auch nicht, wenn man den Glauben kann, man überall leben. Ja?
Eben, also das ist aber ein eigenes Thema. Warum bin ich mir, also ich gehe ganz selten in die Kirchen, sagen wir so. Ich gehe schon in Kirchen, ich bin da nicht austreten, weil ich das nach wie vor, also an der Basis, es passieren gute Sachen und ich habe sehr viel profitiert auch von dem, was da passiert. Aber ich halte nicht mehr dieses, die Texte halte ich nicht mehr aus. Da sitze ich drin und ärgert mich mehr, als was mich beruhigt. Ja, also, ich, wie gesagt, das ist, das gibt es sehr, sehr oft. Da geht man spazieren oder man geht, man hört sich einen Podcast an, es ist wie. Oder man hört sich irgendwas, das ist, oder man liest was. Ja, ich habe jetzt heuer im Sommer so ein letztes Buch gelesen. Das ist für mich, das beruhigt mich einfach. Ja, das ist für mich.
Ja.
Und da kann ich aber das bestimmen, was ich dann mache. Ja. Mhm. In der Kirche, der Gottesdienst, da sind Texte, die sind einfach nicht für mich einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Also habe ich vor kurzem mit einem Priester, der beim Bischof schon, also ziemlich ein, ich sag, fast ein Bischof dran ist mit denen von früher, weil wir was dringend war, und haben wir lange über das diskutiert. Und die haben mir dann immer erklärt, was das bedeutet und was das heißt und dass das nun sehr zeitgemäß ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, eigentlich, wenn du das eigentlich immer so erklären musst, dass das nicht automatisch logisch ist, dann hat nicht jeder so einen Übersetzer oder das Privileg, dass man da jetzt was übersetzt. Aber ich möchte keinen Übersetzer haben, ich möchte mir vor einem Text selber dann inspirieren lassen, Gedanken machen, beruhigen lassen oder berühren lassen.
Ja,
und das berührt mich leider nicht mehr.
Das ist jetzt total spannend, hörst du das?
Ja.
Die Glocken läuten.
Und jetzt kommen
wir schauen die Kirche, wir sprechen.
Es ist
12 Uhr, es ist keine Zeit, ich weiß, wir müssen jetzt zu Ende kommen, aber es ist ja wirklich witzig, dass wir jetzt über das reden und jetzt ist es so schön, die Glocken hören. Ha?
Ja, es ist nicht schön, was es ist.
Ist schon.
So herrlich,
12
oder?
12 Uhr Glocke ist auch Tradition, ne?
Ja,
das ist schon also so. Und Tradition ist ein Teil deines Lebens, wie bei vielen Menschen auch. Und deswegen habe ich dir also zu dieser Zeit, es ist jetzt erst der 7.11., glaube ich, aber meistens, oder es gibt jetzt schon seit langem Adventkalender zu kaufen. Ich habe mir gedacht, du wirst vielleicht einen Adventkalender brauchen, vielleicht für deine Kinder oder für dich selber. Und als Kind habe ich immer Katzenzungen geliebt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das ist halt schon so eine uralte Süßigkeit eigentlich. Gell?
Voll, Ich habe gar nicht gewusst, dass das überhaupt noch gibt.
Genau,
da kannst du leider nicht sehen, aber es ist voll so Katzenzungen Adventkalender. Großartig.
Aber weißt du, jeden Tag nur ein Kästchen.
Sehr klar. Am 24. auch noch eins.
Genau, weil der Podcast heißt ja Essen, Trinken, Reden. Wir sind ja heute nur zum Reden zusammengekommen, aber für deine Zugfahrt hast du Jausen von mir bekommen, dass dann zumindest alleine was essen kannst, gesunde Maroni und Datteln.
Biermaroni und Datteln,
vielleicht.
Weil die Datteln muss ich wahrscheinlich daheim mitnehmen, weil ich bin nicht so ein Dattel-Fan.
Ach,
aber
so,
eine easy, ein Dattel.
Das
aber
ist nett. Ja.
Ja, und trinken muss man auch. Ich werde eigentlich jetzt haben wir ganze Stunde
nichts getrunken. Ja, also jetzt werden wir ein Interview beenden. Es war wirklich ein tolles Gespräch mit dir. Vielen Dank. War super, war sehr nett.
Danke auch.
Und jetzt gehen wir schnell noch was trinken, bevor du in den Zug einsteigst. Gell?
Machen wir das.
Gut, danke dir.
Danke.